das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer.
Hallo und herzlich willkommen. Es gibt ein Wort, auf das viele in der EU mittlerweile allergisch reagieren. Der US-Präsident hingegen kann nicht oft genug davon reden. Zölle. Vom 1. August an wollen die USA satte 30% Zölle auf fast alle EU-Waren erheben. Das war der letzte Stand. Bis gestern Abend, als Trump nach seiner Ankunft in Schottland aus dem Flieger gestiegen war und aus seiner Sicht Großes zu verkünden hatte. Was bei vielen zumindest die Hoffnung weckt, die weitere Eskalation im Zollstreit könnte doch noch vermieden werden.
With the European Union, I think we have a good 50-50 chance. That's a lot. And that would be actually the biggest deal of them all.
Mm-hmm. Trump glaubt also an eine gute 50-50 Chance auf einen Deal mit der EU. Das wäre der größte Deal von allen, sagt er. Wie gewohnt im Superlativ unterwegs. Christian Feld in Brüssel. Christian, eine 50-50 Chance auf einen Deal mit der EU. Morgen will Trump mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Schottland sprechen. Auch das hat er ja angekündigt. Was lösen diese Aussagen in Brüssel aus?
Ja, zunächst hört man hier dieselbe Einschätzung wie von Trump. Die Chancen stünden 50-50. In manchen meiner Gespräche habe ich heute ein klein wenig mehr Optimismus rausgehört. Wichtig ist aus meiner Sicht, die Gespräche gehen jetzt auf die höchste Ebene. Die Verhandler der USA hatten offenbar nicht die Befugnis für die allerletzten Angebote, für den allerletzten Kompromiss. Das geht jetzt im direkten Gespräch. Trump mit von der Leyen, die er ja schon bei der Ankunft als hochrespektierte Frau bezeichnet hat. Natürlich reist sie nicht allein. Ihr Chefverhandler, der Handelskommissar, fliegt morgen nach Schottland. Ja, und morgen Vormittag soll es auch noch mal eine Rückkopplung mit den EU-Staaten geben. Also viele Gesprächskanäle in der Hoffnung, dass es jetzt klappt.
Mit Japan haben sich die USA gerade auf Zölle in Höhe von 15% geeinigt. Wäre man damit zufrieden?
Ja und nein. Also fangen wir mal bei diesen Basiszöllen an. Also der Aufschlag auf fast alle Waren. Da hat es Japan tatsächlich geschafft, von 25 auf 15 runterzukommen. Und jetzt übertragen wir das mal auf die EU. 15% würde hier sicher keine Jubelarien auslösen, aber das wäre immer noch besser als die 30, die jetzt gerade angedroht sind. Aber jetzt kommt es aber. Der Vorsitzende des EU-Handelsausschusses, Bernd Lange, bemängelt, dass sich Japan unterwürfig den Forderungen der USA gebeugt habe. Zum Beispiel, dass man sich bereit erklärt hat, 100 Boeing-Flugzeuge zu kaufen. Da fordert Lange mehr Widerstand der Europäer. Abgesehen davon gibt es ja auch immer noch die US-Zölle auf Stahl, Aluminium und Pkw.
Wenn man all das in Betracht zieht, wie wahrscheinlich ist es, dass es morgen tatsächlich zu einer Einigung kommt?
Ja, ich habe mir abgewöhnt, Prognosen zu Verhandlungen mit Trump abzugeben. Wir hatten ja schon vor gut 2 Wochen die Situation, da hat er einen Brief angekündigt mit Deal. Ja, und dann kam ein Brief mit gepfefferten Forderungen. Also es ist gut möglich, dass das jetzt der entscheidende Schritt ist, um einen Handelskrieg zu vermeiden. Aber alle haben ausreichend Erfahrung gesammelt mit der Unberechenbarkeit des US-Präsidenten. Andererseits kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen, dass die Kommissionspräsidentin nach Schottland reist, wenn sie nicht wenigstens eine gute Chance sieht, dass es klappt.
Christian Feld, vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen. Vielen Dank nach Brüssel.
Gerne.
So, morgen also Gespräche auf höchster Ebene über das Lieblingsthema des US-Präsidenten. Dabei läuft der Ausflug Trumps ins Schottische ja unter dem Titel Privatreise. Doch dass Trump beim Thema Geld private und nicht private Interessen ungern trennt, daraus macht er ja selbst kein Geheimnis. Die 5 Tage in Schottland will er vor allem nutzen, um seine Golfplätze zu besichtigen. Aufgrund angekündigter Proteste gegen ihn ist das zwar nur unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen möglich, doch das hält Trump nicht davon ab, erstmal ganz entspannt selbst zum Schläger zu greifen. Christoph Prössel.
Schottland hat wunderschöne Golfplätze, die schönsten der Welt, sagt Donald Trump. Und gleich 2 Anlagen hier gehören ihm. Turnberry an der Westküste und dieser Platz bei Aberdeen an der Ostküste, mitten im ehemaligen Naturschutzgebiet. Doch nicht alle hier sind begeistert von Donald Trump. Michael Forbes wollte seine Farm nicht aufgeben, damals, als Trump anfing, hier Land für seinen Golfplatz aufzukaufen. Geld regiert die Welt mit all diesen reichen Menschen. Aber mit mir läuft das nicht. So bin ich nicht. Michael Forbes hat sich mit dem mächtigsten Mann der Welt angelegt, der 2009 über ihn sagte: Schauen Sie auf Herrn Forbes und die ekelhaften Umstände, in denen er lebt, dass Menschen das ansehen müssen. Michael Forbes ließ sich über all die Jahre nicht einschüchtern. Der Schotte ist auf seinem Hof geblieben. Die haben hier Dünen aufgeschüttet, damit niemand mich sehen kann. Überall um mich herum. Im Mauern bauen, heißt es hier, sei der US-Präsident eben gut. Martin Ford ist ehemaliger Politiker. Er hat im Gemeinderat damals gegen den Golfplatz gestimmt. Unter anderem, weil die Dünen hier einzigartig waren. Sie standen unter Naturschutz. Doch die schottische Regierung überstimmte den Beschluss der Kommunalpolitiker, gelockt von den wirtschaftlichen Versprechen. Trump hat den Golfplatz gebaut, die Wanderdünen wurden zerstört und er hat eben nicht das versprochene Hotel mit 450 Betten errichtet. Trump hatte damals Investitionen in Höhe von 1 Milliarde Pfund in Aussicht gestellt. Geflossen ist ein Bruchteil. Viele Schotten sind mittlerweile ernüchtert und genervt vom Besuch aus den USA. In Edinburgh und Aberdeen fanden heute Demonstrationen statt. Die Bilder aus Palästina mit sterbenden Kindern. Er hat so viel Macht, er könnte etwas tun. Stattdessen spielt er Golf. Er hat Gier und Hass normalisiert. Mit einem Blick auf die Gesellschaft ist das ein Rückschritt. Aber wir müssten vorangehen im 21. Jahrhundert. Vorangehen soll es aus Trumps Sicht vor allem für seine Golfplätze. Für viele hier ist das eine Zumutung.
Wir blicken nach Südostasien. Seit 3 Tagen eskaliert ein jahrzehntelang schwelender Konflikt. Thailand und Kambodscha liefern sich schwere Gefechte. Es geht um den genauen Grenzverlauf zwischen den beiden Ländern, um eine Region, die beide Seiten für sich beanspruchen, um einen Streit, der immer wieder Todesopfer forderte. Allein in den vergangenen Tagen wurden mehr als 30 Menschen getötet. Insgesamt sind mehr als 160.000 derzeit auf der Flucht. Beide Länder beschuldigen sich gegenseitig, die Angriffe gestartet zu haben. Tja, manchmal scheint es schwer, den Dingen wirklich auf den Grund zu gehen. In der Tiefsee gilt das buchstäblich. Ein US-Forscherteam hat es vorgerechnet. Gut 60% der Erdfläche macht die Tiefsee aus und davon erforscht sind nicht einmal 0,001%. Was man weiß, dass es da unten Dinge gibt, die äußerst begehrt sind. Rohstoffe und seltene Erden. Doch bislang gibt es kein verbindliches Regelwerk für den Abbau von Bodenschätzen der Tiefsee. Und das ist auch nach der Ratssitzung der Internationalen Meeresbodenbehörde in dieser Woche nicht in Sicht. Dirk Schröder und Dirk Lipski.
Sie sehen wenig spektakulär aus, aber sie haben es in sich. Sogenannte Manganknollen. In vielen Ozeanen liegen die metallischen Knubbel in bis zu 6000 Metern Tiefe auf dem Meeresboden. Sie enthalten Nickel, Kobalt, Kupfer und eben Mangan, wichtige Rohstoffe zum Beispiel für die Automobilindustrie. Aber bisher werden die Manganknollen nur erforscht. Ihre industrielle Förderung könnte den fragilen Meeresboden schädigen. Und so bleibt die ISA, die Internationale Meeresbodenbehörde auf Jamaika, konsequent. Auch bei ihrer 30. Jahrestagung verabschiedeten die Delegierten erneut kein Regelwerk für den Tiefseebergbau. Schlecht für die kanadische Firma The Metals Company, kurz TMC. Sie hofft auf ein Milliardengeschäft. TMC-Chef Barron ist genervt. Wir schreiben das Jahr 2025 und die einzige Aufgabe dieser internationalen Organisation bestand darin, Regeln für die Erforschung und kommerzielle Gewinnung dieser polymetallischen Knollen aufzustellen. Und natürlich ist mittlerweile hinreichend dokumentiert, dass sie dies nicht getan hat. Das sieht die Meeresbiologin Franziska Salmann von Greenpeace naturgemäß anders.
Bei der vergangenen Ratssitzung hat die Meeresbodenbehörde schon klar gezeigt, dass sie sich nicht den Industrieinteressen beugt und nicht dem Druck der Industrie, sondern sie hat kein Regelwerk verabschiedet, denn es kann auch kein Regelwerk geben, was die Tiefsee nachhaltig schützen würde.
Vorläufig darf also nur weiter geforscht, aber nicht gefördert werden. Wissenschaftler rechnen mit bis zu 1 Million noch unentdeckter Arten in der Tiefsee. Niemand weiß derzeit, wie sich das Verschwinden der Manganknollen vom Meeresboden auf sie auswirken würde. Donald Trump ist das egal. Im April hat der US-Präsident ein Dekret unterzeichnet, das die Vergabe von Tiefseebergbaulizenzen in den USA legalisiert. TMC, The Metals Company, hat als erste Firma eine solche US-Lizenz beantragt und will möglichst bald mit dem Tiefseebergbau beginnen. So will TMC die internationale Meeresbodenbehörde einfach umgehen. Die hat angekündigt, mögliche Verstöße gegen internationales Recht nicht einfach hinzunehmen.
Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen. Die Ärzte besingen damit bekanntlich diese eine Insel, die äußerst beliebt ist. Gerade jetzt zur Sommerferienzeit wird Sylt zu sowas wie einer Urlaubspilgerstätte. Ein Fleckchen Erde, das zu genießen bekanntlich nicht allzu günstig ist. Eine Tatsache, mit der nicht nur Touristen umgehen müssen, sondern auch Einheimische. Denn bei der oft verzweifelten Suche nach Wohnraum auf der Insel hört die eine Liebe bei manchen dann vielleicht doch auf. Tobias Gellert.
Wer hier leben will, muss viel Geld ausgeben. Die Lebenshaltungskosten, besonders die Mieten, sind hoch. Fachkräfte zu finden, wird für viele Firmen hier auch deshalb immer schwerer. Kaum einer der Angestellten kann es sich leisten, auf Dauer hier zu wohnen. So wie Pflegerin Dominique Spieker. Sie hat bei einem mobilen Pflegedienst in Westerland gearbeitet. Aus Liebe zu Sylt hatte sie Hamburg verlassen. Die Wohnungssuche hatte sich schwierig gestaltet. Übergangsweise kam sie in der Zweitwohnung eines Patienten unter, musste da aber wieder raus. Er brauchte sie für Feriengäste.
Mein Chef hat mir so ein Dringlichkeitsschreiben auch ausgestellt, weil er sagt halt auch, die Sylter Patienten, die nicht mehr versorgt werden. Und da besteht natürlich dann auch eine Dringlichkeit dahinter. So.
Ihr Job war sicher. Jede Fachkraft wird beim Pflegedienst gebraucht.
Trinken Sie erst schon mal einmal. Ja. So viele auf einmal, das ist nicht so ganz gut.
Wir haben auch schon unser Arbeitspensum reduziert. Wir haben früher mal 3 Frühtouren gehabt. Wir mussten es auf 2 reduzieren, weil wir nicht genug Mitarbeiter haben. Und entsprechend halt auch Patienten ablehnen. Das hat zum Teil solche Konsequenzen, dass dann jemand, auch ein alter, gebürtiger Sylter, der Pflege braucht, nicht mehr auf der Insel bleiben kann, weil er hier nicht versorgt werden kann.
In den 1960ern beginnt der Syltboom. Es kommen immer mehr Urlauber und die brauchen Platz. Doch Wohnraum ist knapp und so bauen die Sylter ihre Garagen, Kellerräume und Dachgeschosse aus. Vermieten sie für viel Geld. Um eine Genehmigung dafür schert sich kaum jemand. Für die Sylter sind es Fremdenzimmer.
Das Problem ist in dem Augenblick entstanden, wo die Umwandlung zu einer eigenen Häuslichkeit stattfand. Also sprich, aus den Kinderzimmern wurde das Dachgeschoss, was mit Küche und Bad ausgestattet wurde, als eigenständige Einheit. Und da gab es das erste Versäumnis oftmals, dass man auf den Bauantrag verzichtet hat.
Bislang hat der Kreis Nordfriesland etwa 100 illegale Ferienwohnungen ausgemacht. Gleichzeitig haben Gemeinden Projekte für mehr bezahlbaren Wohnraum gestartet. Für Pflegerin Dominique Spieker kam das zu spät. Weil sie keine dauerhafte Bleibe fand, musste sie schon nach ein paar Monaten zusammen mit ihrem Mann die Insel wieder verlassen.
Ich hatte heute meinen letzten Arbeitstag und ich war auch glücklich dort, ne? Also ja, sehr herzlich wurde ich aufgenommen vom Team.
Die Sylter hoffen, dass das künftig die Ausnahme bleibt. Tourismus und bezahlbarer Wohnraum, beides könnte es selbst hier auf der Promi-Insel wieder parallel geben, sagen sie.
Zugegeben, es dürfte Fans der deutschen Fußballfrauen schwerfallen, allzu viel Lob über die Spanierinnen zu hören. Sind das doch genau die gewesen, die das deutsche Team im EM-Halbfinale aus dem Turnier geschmissen haben. Aber vielleicht ist das bittere Aus ja schon leicht verdaut und die Vorfreude aufs große EM-Finale England gegen Spanien morgen kann steigen. Denn Spanien geht ja nicht nur als Weltmeister ins Endspiel, das Team zeigt auch Weltklasse-Fußball, auf den Rasen gezaubert von großartigen Spielerinnen, die zu Hause im eigenen Land verehrt werden von einer rasant steigenden Zahl junger Nachwuchskräfte. Sandra Tschaschel hat einige von ihnen besucht.
Maske Campeonas rufen sie, mehr als Champions. Das ist das Motto der 20 Mädchen im Trainingscamp hier in Madrid. Mitorganisiert hat es Teresa González 4 Wochen lang, zeitgleich zur Frauenfußball-EM. Die 24-Jährige kickt seit mehr als 10 Jahren, hat Psychologie studiert und engagiert sich in einer Stiftung, die Trainingsangebote nur für Mädchen fördert. Es ist wichtig, dass wir ihnen hier sichere Räume geben, damit sie spielen und aktiv sein können. Die Mädchen beschweren sich oft, dass sie den Ball nicht bekommen. Und sie fragen, wie sollen wir uns denn verbessern, wenn die Jungs uns den Ball nicht abspielen? Und besser werden wollen die Mädchen hier. Eindeutige Handzeichen auf die Frage, wer will Profi werden? Das liegt auch an ihnen, Aitana Bonmatí, Torschützin im Halbfinale gegen Deutschland, und Alexia Buteas, beide Weltfußballerinnen, populär, in Stiftungen aktiv, stehen sie für einen modernen Frauenfußball, der sich selbstbewusst feiert und in Spanien einen Boom ausgelöst hat. Die Nationalmannschaft spielt in einem anderen Rhythmus, mit anderer Intensität und Spielfreude, mit einem Spiel, das nur sie kennen. Damit setzen sie sich von anderen ab. Abgehakt von vielen der Skandal rund um den ehemaligen Verbandspräsidenten Rubiales, der mit obszönen Gesten und erzwungenem Kuss vor 2 Jahren den Sieg der Frauen bei der Weltmeisterschaft überschattete. Ohne Zweifel, dieser Mann ist nicht mehr da. Ich hoffe, dass nur noch über die Spielerinnen gesprochen wird. Der Rest ist vorbei. Mir gefällt es, dass Frauenfußball immer wichtiger wird. Vor einigen Jahren wären die Spiele nicht im Fernsehen gezeigt worden. Der Nachwuchs wird immer professioneller. In den spanischen Ligen spielen so viele Frauen und Mädchen wie nie zuvor. Viele aus dem Camp werden weiterspielen, voller Selbstbewusstsein und mit dem Vorbild einer starken Nationalmannschaft.
Nie wieder still, das Motto des diesjährigen Christopher Street Days in Berlin. Nach Angaben der Veranstalter sind dabei heute Hunderttausende in der Hauptstadt auf die Straße gegangen, um zu feiern und für sexuelle Vielfalt zu demonstrieren. Im Fokus dabei auch die Kontroverse um die Regenbogenflagge. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner von der CDU hatte das Hissen der Flagge auf dem Bundestag zum CSD untersagt. Die queere Community sieht sich immer stärker unter Druck und zunehmend Anfeindungen ausgesetzt. Uns fehlt jetzt noch der Blick aufs Wetter, lieber Sven. In Teilen Süddeutschlands regnet es richtig heftig. Was ist da in den kommenden Stunden zu erwarten?
In den kommenden Stunden ist starker Regen zu erwarten. Im Kreis Rosenheim letzte Stunde schon 20 Liter in einer einzigen Stunde. In den nächsten Tagen wird es da aber richtig heftig bis Dienstag. Und das gucken wir uns natürlich sofort an. Das ist der Blick auf diese Karte bis Dienstag, lokal im Alpenraum. Das gilt auch für Österreich, Teile der Schweiz und auch am Alpenrand in Deutschland. 50 bis 100 Liter verbreitet lokal, bis 150 Liter auf den Quadratmeter. Nochmal bis Dienstag zusammenaddiert. Aber dann gibt es Gefahren von lokalen Überflutungen, Murenabgängen. All diese Dinge können passieren. Gleichzeitig übrigens haben wir im Südosten der Türkei unglaubliche Wärme gehabt. Saloppi, 50,5 Grad, ein neuer Rekord. Ich freue mich nicht dramatisch darüber, in keinster Weise. Aber der Chronistenpflicht genügend soll es hier gesagt sein. Namskogan in Skandinavien, 12 Tage nacheinander über 30 Grad. Also ein ziemliches Durcheinander beim europäischen Wetter. Und Durcheinander ist das beste Stichwort. Man sieht nämlich heute Nacht weitere Schauer und auch teils gewittrig das Ganze im Süden. Später kommt, und das ist jetzt der morgige Vormittag, von Westen das nächste Frontensystem. Auch wieder Schauer und Gewitter. Im Osten am längsten freundlich, kommt es am Nachmittag an. Im Süden geht es mit dem Dauerregen weiter. Zwischendurch sieht man auch mal die Sonne. 13 bis 18 Grad morgen früh, am Nachmittag im Osten bis 27, für die meisten 19 bis 24. Und das sind die Aussichten. Montag im Dauerregen nur 14 Grad, sonst wechselhaft. Wechselhaft auch das Stichwort für den Dienstag. Ja, das war Wetter.
Das ist ganz schön viel Wetter und wir hoffen, dass es für die meisten ruhig und sicher bleibt. Danke, Sven.
Ja.
Nach den Tagesthemen am Samstag ist vor dem Wort zum Sonntag. Das folgt im Nu und im Anschluss daran Inas Nacht. Wir sehen uns morgen Abend um 23.15 Uhr wieder, wenn Sie mögen. Wir würden uns freuen. Tschüss.